Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.
Ich bin Markus Stehn, moin. Ihr hört den Hamburg aktuell Stadtnachrichten-Podcast. Wir sprechen mit den tollsten Menschen aus unserer Stadt und stellen diese Geschichten jeden Montag online, pünktlich um 12 Uhr. Und das Tollste ist, ihr findet da schon mehr als 500 Folgen. Mehr Hamburg-Wissen geht nicht. Letzte Woche ging es in unserer Themenwoche ums Hamburger Spendenparlament, das gerade sein 30-jähriges Jubiläum feiert. Mehr als 1700 Projekte konnten seitdem mit rund 20 Millionen Euro gefördert werden. Diesmal geht es auch darum, was genau mit dem Spendengeld so passiert. Moin, Sally Peters.
Moin.
Sie haben jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich, das Thema Nachlass, Erbschaften erwähnt. Es kann da durchaus sein, dass es Leute gibt, die da jetzt gerade drüber nachdenken. Was muss man dann tun, wenn man tatsächlich überlegt, das dem Hamburger Spendenparlament zukommen zu lassen?
Tatsächlich einfach Kontakt mit uns aufnehmen und genau, wir haben da auch Informationsbroschüren zu und dann kann man auch einfach gemeinsam nochmal sprechen, was gibt es da zu bedenken, wie wäre der Ablauf. Also das ist relativ unbürokratisch.
Am besten direkt Kontakt
aufnehmen. Genau.
Okay. Ja. 20 Millionen Euro über 30 Jahre, haben wir gerade gesagt, ist sehr viel Geld. Gucken Sie eigentlich nach einer gewissen Zeit auch nochmal nach, was aus Ihrem Fördergeld geworden ist?
Also so, dass die, wenn die Projekte das Geld bekommen, müssen sie am Ende einen Verwendungsnachweis einreichen, um auch nochmal sicherzustellen, dass es gut Geld verwendet wurde. Klar. Es ist aber nicht so, dass nochmal nach 2, 4 oder 10 Jahren nochmal geschaut wird, was draus geworden ist. Es ist aber durchaus so, es sind so ungefähr 750 Träger, die wir über die Jahre gefördert haben, dass natürlich auch Projekte immer mal wieder einen Antrag stellen und dadurch quasi schon bekannt sind und dadurch auch klar ist, ach Mensch, das ist jetzt da reingeflossen, es Anknüpfungsangebote gibt. Also insofern, ja, man kann auch sagen, man kennt sich irgendwann in Hamburg. Wobei ich es auch faszinierend finde, ich sehe eigentlich in jeder Parlamentssitzung wieder einen neuen Träger, wo ich denke, huch, da habe ich noch nie von gehört. Das ist ja total beeindruckend, was da teilweise so aus kleinen Kapazitäten mit Ehrenamtlichen hochgezogen wird.
Haben Sie persönlich eigentlich ein Lieblingsprojekt?
Oh, ich glaube, über die ganzen Jahre kann ich jetzt gar nicht eins benennen, aber es ist schon immer wieder, dass man so pro Sitzung irgendwie denkt, wow, mit was für einem Engagement da irgendwie schon wieder Projekte hochgezogen wurden. Und man muss ja auch sagen, den Anträgen geht ja schon viel Arbeit voraus. Ne? Also sowohl jetzt vom Spendenparlament selbst, aber auch von den Menschen selbst, die da über Monate und Jahre teilweise schon viel Arbeit reingesteckt haben. Es ist ja immer eine interessante Mischung. Wir haben zum einen Projekte, die komplett ehrenamtlich hochgezogen werden, aber natürlich auch Projekte von großen Trägern, wo gesagt wird, okay, natürlich sind Träger wie Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie, sind riesengroße Träger, aber auch da, wir wissen, die Erträge aus Kirchensteuern bei der Diakonie zum Beispiel gehen natürlich auch zurück und auch die großen Träger haben nicht Geld ohne Ende, um jedes Projekt zu finanzieren, sondern auch die müssen gucken, wie können wir uns eigentlich perspektivisch und gut finanzieren und was sind da Möglichkeiten, die wir vielleicht das Spendenparlament überhaupt erst wahrnehmen können, wo ansonsten gar keine Gelder da sind, weil die auch viele eigenfinanzierte Projekte haben.
Klar. Ist Ihnen im Laufe der Jahre vielleicht irgendeine persönliche Begegnung da mal besonders in Erinnerung geblieben? Wo Sie gesagt haben, wow, was die oder was der da macht, ist besonders toll.
Ja, ich finde es tatsächlich immer wieder faszinierend, wenn wir so Projekte haben, so ganz klein, zum Beispiel so Ferienfreizeiten, wo dann manchmal so ganz zurückhaltend, wir hätten gern 750 Euro und dafür wird dann hier eine Woche für 50 Kinder komplettes Programm gemacht. Also es ist total beeindruckend, wie viel Engagement die Personen dabei sind, um da tolle Sachen auf die Beine zu stellen. Und gleichzeitig finde ich es auch immer wieder wichtig, dass wir nun mal aussagen, wir fördern nicht nur ehrenamtliches Engagement, sondern es geht auch darum, die pädagogischen Kräfte vernünftig und gut zu finanzieren. Also nicht immer nur zu sagen, dass Knalle durch Ehrenamt abgedeckt werden, sondern es braucht die Ergänzung von beiden. Und wir haben da ja auch durchaus Menschen, die hoch belastet sind, die werden zum Beispiel viele Projekte, als der Ukraine-Krieg begann und die hier psychosozial begleitet wurden oder Projekte für Menschen mit psychischer Krankheit, wo man wirklich gucken muss, was davon muss eigentlich durch Hauptamtliche abgedeckt werden, wo können Ehrenamtliche sinnvoll agieren und dass man auch da mal wieder guckt. Es ist wichtig, entsprechend auch die finanzielle Unterstützung bereitzustellen, damit die Personen auch vernünftig bezahlt werden.
Jetzt gibt es ja bei diesen Förderungen bestimmt irgendwann den Moment, wo jemand zum Telefonhörer greift oder persönlich vorbeigeht und sagt, ja, ihr kriegt das Geld, euer Antrag ist genehmigt. Ist das dann auch manchmal emotional?
Ja, schon. Also man merkt schon, wenn die Projekte denn vor Ort sind und die sind schon aufgeregt, wenn die dann kommen an dem Abend. Denn natürlich ist das auch immer herausfordernd, sind dann so 200, 250 Leute ungefähr vor Ort. Und dann wird das Projekt vorgestellt und werden auch manchmal Rückfragen gestellt. Mensch, warum wird das gefördert? Oder wo geht denn das Geld konkret rein? Das ist natürlich auch aufregend für die Menschen, weil die auch manchmal sagen, Mensch, ich stand auch noch nie auf so einer Bühne oder jetzt so vor so vielen Leuten was sagen. Und deswegen ist es auch immer gut, da ist ja immer auch jemand von der Finanzkommission noch da und am kann dabei unterstützen und auch auf der Bühne. Das werden ja auch immer so, ist ja auch immer toll, wenn man die Gelegenheit hat, über so ein Projekt mal zu berichten. Also die Menschen freuen sich dann auch, dass sie mal darüber erzählen können, wie ist es zustande gekommen und was ist so toll an dem Projekt, was ist so besonders. Also da sind ja auch wirklich spannende Projekte einfach bei, über die man sonst gar keinen Überblick bekommen würde. Am Ende freuen sich natürlich immer alle, wenn es dann geklappt hat.
Kann ich mir vorstellen. Bei Spendengeld ist ja immer die Klassikerfrage, wie viel geben Sie eigentlich für Verwaltungskosten aus?
Tatsächlich ist das so 100% der Mitgliedsbeiträge und auch der Spenden fließen direkt in die Projektförderung und alles, was hier zusätzlich an Verwaltung mal wird extra eingeworben tatsächlich dafür. Okay. Man auch wirklich sagen, 100% geht in die Projekte und wenn es mal extra Sachen gibt, manche Sachen müssen mal ausgelagert werden. Auch wir haben mal Kosten wie die Miete oder Druckkosten oder ähnliches wird extra eingeworben und das ist tatsächlich schon besonders, weil es natürlich auch nur darauf funktioniert, dass Menschen sich ehrenamtlich einbringen und sagen, ich möchte meine Zeit jetzt dem Spendenparlament schenken und mich da entsprechend einbringen mit meinen Fähigkeiten und meiner Zeit.
Toll. Jetzt gehen Sie mit dem Geld vom Spendenparlament ja im Grunde gegen soziale Missstände an, für die eigentlich auch der Staat verantwortlich sein könnte. Sind Sie da nicht auch so ein bisschen manchmal ein Lückenbüßer?
Ja, Lückenbüßer würde ich nicht sagen, sondern ich würde sagen, das ergänzt sich so. Tatsächlich ist es ja so, dass auch Projekte durchs Hamburger Spendenparlament gefördert werden können, die manchmal durch institutionelle Logiken einfach noch nicht durchfallen. Also die passen noch nicht ins Raster. Das, ich habe vorhin so ein paar Beispiele genannt, wo man sagen kann, die sind dann irgendwann bereit, dass sie in so eine Dauerförderung gehen können. Ja. Das andere ist natürlich auch, dass dadurch mal innovative Projekte ermöglicht werden können und recht zeitnah und unbürokratisch, die ansonsten Jahre brauchen würden, vielleicht auch bis da geht, weil es muss natürlich auch der Staat hat ein begrenztes Budget und kann nicht jedes tolle Projekt immer so weit fördern. Und ich finde es auch toll, dass es durch das Spendenparlament auch manchmal einfach eine zeitnah und unbürokratische Möglichkeit gibt. Wir haben es in der letzten Sitzung gerade gehabt, im Bürgerhaus Bornheide musste die Schreib- und Verweisberatung eingestellt werden. Da musste das Bezirksamt die Mittel streichen und da ist es jetzt möglich, das Spendenparlament das weiterzuführen. Und natürlich wäre es wünschenswerter gewesen, es hätte anderweitig weitergeführt werden können, aber es ist jetzt natürlich gut, dass es hier diese Institution gibt.
Was macht dieses Schreib- und Verweis?
Da geht es zum Beispiel darum, gemeinsam zu gucken, muss irgendwo ein Brief aufgesetzt werden, eine Mailing geschrieben werden, gemeinsam anrufen, gemeinsam Anliegen klären. Es gibt ja immer noch Menschen einfach, die Probleme haben, die eigenen Unterlagen gut zu verstehen und darauf reagieren zu können. Und deswegen geht es dann darum, so um konkreten, einfache Unterstützung im Alltag. Und gleichzeitig muss ich sagen, geht es natürlich auch beim Spendenparlament um die Stärkung der Zivilgesellschaft. Das heißt, Menschen übernehmen gemeinsam Verantwortung, gucken, wo gibt es Probleme in der Stadt und wo muss man dagegen vorgehen. Gleichzeitig haben wir natürlich aber auch mal wieder die Graubereiche. Also in der letzten Sitzung gab es zum Beispiel eine Diskussion, weil ein Schulverein eine Förderung bekommen hat und wo es auch aus dem Parlament hieß, wir haben eigentlich immer gesagt, Schulvereine fördern, wenn ich das Thema Schule, da gibt es eine konkrete behördliche Verantwortung für, wie kommst du da jetzt? Und da ist dann quasi eine Ausnahme gemacht worden. Und Sie haben recht, es gibt auch mal Projekte, wo man sich fragt, okay, warum muss das Spendenparlament jetzt hier eingehen? Und das ist, glaube ich, auch immer was, was man immer im Hinterkopf behalten muss. Wo kann das Spendenparlament eine sinnvolle Ergänzung sein? Und dass man auch aufpasst, das ist so ein bisschen wie die Diskussion natürlich auch manchmal um die Tafeln.
Klar.
Tafeln sind kein Angebot des Staates, sondern sollen eine Ergänzung sein. Und auch beim Spendenparlament muss man immer gut gucken, wo finanzieren wir eigentlich sinnvollerweise was und wo überlagern sich da vielleicht auch gerade Verantwortlichkeiten. Und gleichzeitig, finde ich, zeigt das Spendenparlament halt immer wieder ganz gut, was ist eigentlich möglich, wenn Menschen Verantwortung übernehmen. So, und gemeinsam ein Projekt hochziehen, dass das Spendenparlament dann sagen kann, okay, wir haben jetzt Gelder zur Verfügung, um hier zu unterstützen. Und insofern ist es auch mal wieder ein gutes Zeichen, so wo muss eigentlich das Handeln gut miteinander ergänzt werden und zeigt aber manchmal auch auf, okay, hier hat das Spendenparlament jetzt die Anschubfinanzierung machen können. Wenn es dauerhaft sein soll, muss es hier eine staatliche Förderung geben.
Und wenn Sie merken, mit der staatlichen Förderung klappt das in dem oder jenem Projekt mal nicht ganz so gut, gehen Sie da auch schon mal in die Diskussion mit dem Bürgermeister oder Abgeordneten?
Wir haben natürlich auch immer mal wieder so Diskussionsabende, wo es darum geht zu debattieren, wie können eigentlich soziale Projekte in Hamburg gut unterstützt werden. Es gab dazu im letzten Jahr auch Veranstaltungen in der Hamburger Rathauspassage, wo auch Abgeordnete der Bürgerschaftsfraktionen kamen und wo man dann auch gemeinsam überlegt hat, okay, was sind denn eigentlich Möglichkeiten, Projekte gut weiterzufördern? Die Behörde hat dargelegt, was haben die manchmal so für Beschränkungen bei den Förderungen und auch einfach die Diskussion, wie ist eigentlich vielleicht auch ein gutes Miteinander möglich, damit staatliches Handeln hier nicht ersetzt wird, sondern sich einfach insgesamt ergänzen und gut ineinander greifen kann.
Also ich bin da ganz optimistisch, dass es da eine gute Zusammenarbeit weitergibt.
Genau, grundsätzlich schon. Ich glaube, man muss halt immer wieder von Zeit zu Zeit auch gucken, wie das passt mit den Projekten. Aber wir haben da eine super Finanzkommission, die ja auch entsprechend ihre Regularien hat und auch entsprechend immer guckt, okay, wo ist die Aufgabe des Spendenparlaments und wo sind tatsächlich andere zuständig oder wo muss man vielleicht auch nochmal nachschärfen.
Jetzt gibt es am 19. Juni einen Jubiläumsempfang im Rathaus. Was passiert da?
Genau, das ist tatsächlich sehr besonders, denn natürlich auch das Hamburger Spendenparlament kommt nicht jeden Tag ins Rathaus. Natürlich immer schön, wenn man die Möglichkeit hat, da so ein Jubiläum zu begehen. Und an dem Tag geht es vor allem darum, die 300.000 Euro für die 30 Jahre Hamburger Spendenparlament auszugeben. Das heißt, die 10 Organisationen werden da die Förderung erhalten.
Cool. Jetzt ist Hamburg so eine reiche Stadt. Trotzdem gibt es viel Armut und die Kluft zwischen Arm und Reich scheint immer größer zu werden. Wie nehmen Sie das wahr?
Ich nehme es genauso wahr, es ist ein Problem. Hamburg hat, wir haben Probleme in Hamburg. Wir wissen ja eigentlich, Obdachlosigkeit soll bis zum Jahr 2030 abgeschafft werden und das nicht nur in Hamburg. Und wir haben immer wieder tolle Projekte gegen Obdachlosigkeit, die im Hamburger Spendenparlament bewilligt werden. Und gleichwohl fragt man sich, ist es überhaupt realistisch, das überhaupt zu schaffen? Und ich bin froh, dass es eine Einrichtung wie das Hamburger Spendenparlament gibt. Gleichwohl ist natürlich auch immer so ein bisschen so ein lachendes und ein weinendes Auge, dass das überhaupt notwendig ist und dass wir in einer reichen Stadt wie Hamburg so viele soziale Problemlagen haben, die auch einfach unter dem Radar bleiben. Ja. Also ich bin eigentlich Sozialpädagogin und bin manchmal auch erschrocken immer wieder, wenn man nochmal sieht, was für Probleme wir in der Stadt haben und wo es derzeit noch keine Möglichkeit gibt und wo es so eine Institution wie das Hamburger Spendenparlament geben muss. Also verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin froh, dass es das Spendenparlament gibt.
Klar.
Es zeigt, wo der Staat vielleicht einfach noch eine Ergänzung braucht. Es ersetzt den Staat nicht, macht aber einfach eine gute Ergänzung aus. Aber gleichwohl, dass es solche Angebote mal wieder geben muss und dass es keine Möglichkeit gibt, diese anders zu finanzieren, ist an manchen Tagen schon, schluckt man einmal. Aber man ist dann froh, dass es solche Angebote gibt, auch so unbürokratische Unterstützung zu bekommen. Wir hatten jetzt im Januar das Beispiel zum Beispiel, da ist bei einem Träger, der Lebensmittel sammelt, da ist der Pavillon unter der Schneelast zusammengebrochen. Oh. Denn wir wissen, alle Schnee haben wir gar nicht so oft in Hamburg.
Stimmt.
Und tatsächlich war dann natürlich alles ruiniert, was unter diesem Pavillon lag. Und dann braucht es relativ schnell so einen Container. So, und die sind ja nicht gerade günstig. Und tatsächlich hat der Träger es dann in relativ kurzer Zeit geschafft, mehrere Förderer zu akquirieren. Und auch das Hamburger Spendenparlament hat über den Feuerwehrtopf relativ zeitnah dann eine Entscheidung treffen können, dass das gefördert wird, weil das konnte nicht bis zur nächsten Sitzung warten. Ja, die Lebensmittel mussten aufbewahrt werden. Und das fand ich schon beeindruckend, wie es dem Träger da gelungen ist, mit verschiedenen Unternehmungen und dem Spendenparlament und weiteren Förderern in kürzester Zeit so einen riesengroßen Container. Die kosten ja um die 30.000, 40.000 Euro.
Ja.
Und das finde ich dann schon wieder beeindruckend, dass so eine Stadt es schafft, gemeinsam da ja auch kurzfristige Hilfe zu schaffen. Ja, es wäre natürlich schöner, wenn das viel öfter gelingt, weil man sich die Angebote mal anguckt. Wir reden da über Alphabetisierungskurse oder was hatten wir neulich? Yogakurse für Haftentlassene, Angebote für Kinder psychisch kranker Eltern. Neulich hatten wir Essenspakete für Senioren und Senioren, die von Armut betroffen sind. Also das sind schon sehr vielfältige Projekte, wo man sagen muss, es ist toll, dass es dieses zusätzliche Angebot gibt, aber wo man auch manchmal schlucken muss, dass das überhaupt notwendig ist und dass wir da keine anderen Möglichkeiten haben, da auch anders gegenzuwirken, dass diese Personen überhaupt nicht erst in diese Armutslagen kommen.
Aber vielleicht nochmal grundsätzlich gefragt, Sie haben ja nun wirklich einen guten Einblick. Können Sie sich irgendwie erklären, dass trotz relativen Reichtums in Hamburg es noch so viele arme Menschen gibt?
Ich meine, das sind natürlich auch die wirtschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre. Wir haben Probleme wie Inflation. Wir haben Menschen, die immer mehr gesundheitlich bedingt auch Probleme haben. Und die aktuelle politische Lage macht es natürlich nicht leichter. Also Menschen sind immer mehr, es ist auch unangenehm, Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Wir wissen, es gibt nur eine relativ hohe Quote von Menschen, die staatliche Leistungen nicht in Anspruch nehmen mögen, weil sie es entweder nicht wissen oder sich nicht trauen. Wir haben auch ein politisches Klima, was verschärft, dass Menschen auch beschämt sind, dass sie in Armutssituationen leben.
Und da inwiefern? Wodurch kommt das?
Ja, weil es natürlich so ist, dass auch immer noch dieses Narrativ ist, dass Menschen nicht arbeiten wollen und man da tatsächlich die Ausnahme zur Mehrheit erklärt. Mhm. Also die wenigsten Menschen wollen nicht arbeiten, sondern sie können es teilweise einfach nicht, weil gesundheitliche Einschränkungen oder sie sich um Menschen in der Familie kümmern müssen, Kinder oder pflegebedürftige Angehörige. Und das sind einfach herausfordernde Situationen. Und wenn ich dann auch gesundheitlich belastet bin oder in einem Stadtteil lebe, der vielleicht nicht infrastrukturell so gut angebunden ist oder mir nicht die entsprechenden Unterstützungsangebote leisten kann, ist es sehr herausfordernd. Also wir haben nach wie vor tolle Angebote in Hamburg, die Menschen gut unterstützen, aber wir haben auch immer noch wieder Angebote in Hamburg, wo man merkt, okay, da gibt es einfach einen großen Bedarf. Mhm. Also zum Beispiel jetzt die neue Praxis, die wir jetzt fördern, dass es bisher keine Praxis mit einem Hausarztcharakter gab für Wohnungslose. Ja. Ist ja total verrückt. Das heißt, die mussten immer wieder zu neuen Ärzten hin und immer wieder neu ihre Krankengeschichte erzählen. Es gab gar keine so langfristige perspektivische Begleitung, so wie wir alle das kennen. Mhm. Oder auch das neue Freizeitangebot Lüttwil, das ist einfach Kirchdorf und Kirchdorf Süd, bisher keine Angebote gab für junge Erwachsene, um in ihrer Freizeit auch was Tolles zu machen, ist ja total bemerkenswert.
So, absolut. Ja. Sie haben es vorhin selbst gesagt, seit 2016 gibt es auch die Stiftung Hamburger Spendenparlament. Warum haben Sie die ins Leben gerufen?
Die Stiftung wurde einfach nochmal als ergänzendes Instrument ins Leben gerufen. Es gab damals einen großen Nachlass, wo man gesagt hat, okay, um auch die finanziellen Mittel des Spendenparlaments nochmal besser zu verwalten, wurde sich dazu entschieden, die Stiftung zu gründen, um auch einfach nochmal größere Förderungen möglich zu machen. Ah. Also zum Beispiel die Corona-Förderung, wo nochmal extra Mittel ausgeschüttet wurden, konnte zum Beispiel damals über die Stiftung abgewickelt werden. Das heißt, die Stiftung hat nochmal mehr Mittel bereitstellen können, um dann entsprechend Fördermittel auszuschütten.
Okay. Nur nochmal fürs Protokoll, wenn ich selbst dem Hamburger Spendenparlament spenden möchte, muss ich nicht Mitglied sein?
Sie müssen nicht Mitglied sein, es sind auch einmalige Spenden möglich. Auch das ist ja total nachvollziehbar, dass man sich heutzutage nicht, jeden Tag gibt es ja neue Angebote, wo man Mitglied werden kann. Wenn man sagt, nee, erstmal möchte ich nicht Mitglied werden, können Sie auch gerne erstmal sowas spenden. Und dann freuen wir uns aber natürlich, wenn wir Sie so begeistern und überzeugen, dass Sie dann sagen, Mensch, da möchte ich auch langfristig jeden Monat meinen Beitrag leisten.
Und gab es da einen Mindestbeitrag?
5 Euro tatsächlich.
Das ist überschaubar. Und sonst brauchen Sie sonst noch irgendwie Hilfe, Ehrenamtliche?
Genau, wir freuen uns immer über Ehrenamtliche. Wir haben ja zum Beispiel die Finanzkommission, wo Personen, die vor allem vorher auch beruflich damit zu tun hatten, engagiert sind. Aber wir haben zum Beispiel auch einen früheren Schulleiter zum Beispiel da drin oder jemand, die früher mal in der Sozialbehörde tätig war. Dann haben wir natürlich so Teams wie Social Media zum Beispiel, also das Spendenparlament im Jahresbericht oder in den Newslettern oder auch auf Instagram, Facebook, LinkedIn, immer wieder darüber informiert, wo das Geld so landet und was wir machen. Wir haben das Büroteam, wo viele Fäden zusammenlaufen und wo gemeinsam geschaut wird, was muss in organisatorischer Hinsicht gemacht werden. Also wir haben ganz viele verschiedene Bereiche und wenn man Lust hat, gerne melden bei uns. Wir finden auf jeden Fall eine Tätigkeit für Sie.
Eine ganz tolle Arbeit, die Sie da machen. Sally Peters vom Hamburger Spendenparlament. Vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank für die Einladung.
30 Jahre Hamburger Spendenparlament, eine echte Erfolgsgeschichte. Das kann man auch vom Hamburger Fürsorgeverein sagen. Da kümmern sich Ehrenamtliche um Menschen, die straffällig geworden sind oder von Haft bedroht sind oder schon im Knast sitzen. Auch damit sie nicht wieder Straftaten begehen. Das ist unser Thema in der nächsten Themenwoche unseres Hamburg Aktuell Stadtnachrichten-Podcasts. Wir freuen uns über neue Abos und positive Rückmeldungen von euch oder auch über Kritik. Gern unter stadtnachrichten@hamburg-2.de. Ich bin Marco Stehn.
Hamburg Aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.